Herzlich willkommen bei Graz 1 Wissen Kompakt, dem Podcast der Habeleiferraum bei Gumpenstein. Mein Name ist Andreas Steinwieder und in dieser Folge geht es um zwei Produktionszweige, die sich im Moment stark verändern: die Schweinehaltung und die Rindermast. Was passiert gerade in diesen Sektoren? Warum sprechen viele Betriebe trotz guter Einkommen von Unsicherheit und Zukunftsängsten? Welche Perspektiven gibt es und welche Anpassungen sind zu erwarten? Darüber sprechen wir heute mit Privatdozent Dr. Leopold Kirner von der Agrarpädagogischen Hochschule in Wien. Lieber Leopold, herzlich willkommen im Podcast und danke, dass du uns in die Schweinehaltung und in die Rindermast mitnimmst.
Gerne, danke für die Einladung.
Leopold, ihr habt wertvolle Zahlen erarbeitet im Visions 2028-Prozess des Landwirtschaftsministeriums. Kannst du uns ein bisschen erklären, wie ihr zu den Daten gekommen seid, die wir heute besprechen? Und du hast ja auch Befragungen durchgeführt, wie das abgelaufen ist.
Ja, wir haben also uns entschlossen in der Vision 2028 Plus, dass wir eine fundierte Ausgangsanalyse darstellen. Und dazu haben wir mehrere Befragungen durchgeführt, zusammen mit dem Marktforschungsinstitut KiQuest. Unter anderem eine Landwirtebefragung mit 1505 Landwirtinnen und Landwirten, also doch repräsentativ für Österreich. Und somit können wir auch Aussagen treffen auf die einzelnen Betriebszweige. Dazu wurden auch Konsumenten gefragt und auch andere Bereiche. Und wir haben auch noch Gruppendiskussionen geführt.
Was versteht man darunter?
Gruppendiskussion heißt 8 bis 10 Leute, war online, weil sonst bringt man die Leute ja nicht an einen Ort zusammen und diskutiert qualitativ, das heißt eher nur wenige Fragen, aber die sehr tiefgehend. Mhm. Zum Beispiel mit Schuldirektoren über die Entwicklung der Aus- und Weiterbildung und die Verknüpfung zur Landwirtschaft oder mit einer reinen Gruppe mit Forstleuten. Oder eine Gruppe nur mit Bäuerinnen oder eine Gruppe nur mit jungen Landwirtinnen und Landwirten. Wo wir durchgegangen sind, was haben Sie für ein Zukunftsbild? Wie sehen Sie die Landwirtschaft? Was wollen Sie uns mitgeben, was wichtig ist aus Ihrer Sicht?
Wie ist die Stimmung in der Schweinemast und in der Rindermast aktuell?
Ja, da muss man differenzieren. Es sind beides Mastformen, aber doch ein bisschen unterschiedlich. Ich beginne vielleicht mit der Schweinehaltung. Die Stimmung, würde ich sagen, ist eher schon von Unsicherheit behaftet. Auf der einen Seite haben sie hohe Einkommen, in den letzten beiden Jahren extrem hoch, im Vergleich zu anderen Branchen ja deutlich höher.
Und das macht Unsicherheit?
Nein, das ist das eine, was schon auch Sicherheit gibt. Die Unsicherheit kommt natürlich durch die Planungsunsicherheit. Das sagen sie auch in den Befragungen. Das spürt man auch, weil einfach durch den gesellschaftlichen Druck, durch die Änderungen, jetzt die Aufhebung der Vollspalten, Buchten, die 2033 die Umstellung bei den Zuchtzahlen halten, beim Ferkelkorb und so weiter. Das erzeugt ein bisschen Unsicherheit, die doch vielen Veränderungen in relativ kurzer Zeit. Wie geht es weiter? Wenn ich jetzt quasi baue, wie soll ich bauen, wie soll ich mich ausrichten, damit es auch noch in 10, 20 Jahren hält? Diese Unsicherheit ist sehr groß. Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist schon auch, dass die Landwirtschaft, also die Schweinehaltung, ein schlechtes Image hat in der Bevölkerung. Also Tierhaltung, Schweinehaltung, bei weitem nicht so angespannt wie in Norddeutschland, würde ich sagen, aber trotzdem auch da. Und wenn ein junger Mensch in was einsteigt, dann möchte er auch anerkannt werden, möchte er das auch wertgeschätzt wissen.
Und sich nicht jeden Tag verteidigen müssen.
Genau, und sich nicht, genau.
Die Anzahl der schweinehaltenden Betriebe ist ja deutlich zurückgegangen und geht auch immer noch zurück. Ist das eine Konsequenz daraus?
Ich glaube, da spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Wir haben einen Strukturwandel, der sehr stark ist in der Schweinehaltung. 3,5% Rückgang pro Jahr im Vergleich zur Milchproduktion. Da sind wir bei 2 bis 2,5. Das eine, was wir jetzt besprochen haben bezüglich Unsicherheit, ist ein Faktor. Auf alle Fälle spielt eine Rolle. Das andere ist aber auch, dass wir noch viele schweinehaltende Betriebe haben, die einfach die Schweine so nebenbei haben. Und die sind aber auch schweinehaltende Betriebe in der Statistik, okay, die halt ein paar Schweine daneben haben und halt mit den Schweinen aufhören, weil sie halt nicht mehr Selbstversorger sind und so weiter. Das ist gar nicht so wenig. Also von den spezialisierten Betrieben hören nicht so viele auf. Da machen viele auch weiter. Und der dritte Faktor ist, gerade aus dieser Unsicherheit heraus, dass sich junge Leute schon überlegt haben oder weiterhin überlegen werden, ob sie wirklich in die Branche einsteigen.
Obwohl eigentlich wir sind im Schweinebereich Selbstversorger, aber nicht wesentlicher Exporteur, mhm. Obwohl der Markt natürlich mit starken jährlichen Schwankungen, mhm. muss man sagen, ist im Schweinebereich schon stark ausgeprägt, aber wenn ich 104.000 höre, dann ist das ein sehr gutes Betriebseinkommen, oder?
An sich. Extrem. Und die Schweinehaltung war auch der Betriebszweig 2024 auch wieder, wo der Rentabilitätskoeffizient über 1 war. Das heißt, dass das Einkommen voll den Lohnansatz und den Zinsansatz für das Eigenkapital abdeckt zu marktüblichen Preisen. Das heißt, eine Entlohnung von weit über 20 Euro pro Stunde. Das ist für die Landwirtschaft ein sehr hoher Wert. Ich würde behaupten, wenn es das nicht gäbe in der Schweinehaltung, dann würde es sehr anders aussehen.
Okay.
Also man könnte auch anders sagen, warum ist die Stimmung nicht besser, wenn die Einkommen eh so hoch ist, aber wenn das Einkommen nicht so gut wäre, dann wäre die Stimmung sicher noch schlechter und wahrscheinlich der Strukturwandel noch schärfer.
Was konkret wünschen sich schweinehaltende Betriebe von uns als Gesellschaft, von der Politik, beim Stecken der Rahmenbedingungen? Was wäre wünschenswert von der Europäischen Union, von mir aus? Tierschutzauflagen, was sind die Wünsche?
Ich glaube, die Wünsche sind ganz klar, dass eine gewisse Planungssicherheit vorherrscht, dass ich, wenn ich einen Schritt setze in der Schweinehaltung, das nicht sofort wieder hinterfragt wird. Also eine gewisse Sicherheit bei dem Tun, weil die Bereitschaft der Schweinebauern ist durchaus gegeben und groß, da auch sich zu verändern. Das merken wir bei den ganzen Labelprogrammen und Tierwohlprogrammen, dass da viel mehr Landwirte teilnehmen wollen, als eigentlich der Markt ist. Und sie wünschen sich auch eine Wertschätzung, einerseits generelle Wertschätzung für ihr tun, was sie täglich leisten. Und das Zweite auch eine gewisse Sicherheit, dass es eben nicht morgen wieder anders zu bewerkstelligen ist. Und ja, diese Unsicherheit einfach, dass da mehr Sicherheit, mehr Planungssicherheit gegeben ist. Das ist ein ganz ein großer Wunsch. Und dass sie auch als Bauern, als Schweinebauern wertgeschätzt werden und nicht angegriffen werden. Mhm. Und sie wünschen sich auch die Verantwortung der Konsumentinnen und Konsumenten für eine höhere Produktion, weil man kann nur höhere Standards erfüllen, die ja teurer sind, wo die Produkte dann auch gekauft werden zu einem höheren Preis.
Ich glaube, das ist eine große Herausforderung, oder? Weil gerade der Schweinefleischkäufer sehr oft sehr preis, wie soll ich sagen, nicht preisbewusst, nach dem Billigsten greift, oder?
Es wird so sein, ja.
Und das ist
und das Problem in der Schweinehaltung ist auch, beim Ei habe ich 100%, bei der Milch 100%, was ich quasi in ein Labelprodukt geben kann. Bei Schweinefleisch habe ich halt 25% Edelteile, wenn überhaupt, Fleischteile und so weiter. Und viel Verarbeitungsprodukte. Und da ist die Kommunikation schwieriger, Tierwohl besonders hervorzustreichen. Das ist sicher auch eine Herausforderung.
In der Vision 2028 Plus ist ja auch der Schweinebereich beleuchtet worden, angesprochen worden. Was sind da sozusagen die großen Zukunftsperspektiven oder in welche Richtung wird sich Österreich hier entwickeln? Was glaubst du da persönlich auch?
Da war die Vision eher vorsichtig, muss man ganz offen sagen, weil da gerade auch die Diskussion mit Vollspalt und so weiter war. Aber ganz wichtig, ein klares Bekenntnis zur Nutztierhaltung, auch zur Schweinehaltung in Österreich, mit dem Ziel, diese 100%ige Versorgung, wir sind ungefähr bei 100% beim Selbstversorgungsgrad, das auch zu halten, was eine große Herausforderung ist, muss ich ganz offen sagen.
Auch weil es sozusagen preislich, sozusagen, weil wir natürlich, wenn man unter die 100% fällt und dann vieles Externes kommt, dann wird es auch schwierig, den Markt noch abzusichern, oder?
Ja, generell. Und dann haben wir überhaupt keine Handhabe, wie produziert wird. Nicht? Wenn wir das selber produzieren, dann haben wir noch die Handhabe dazu sonst. Und vor allem bei Importprodukten, bei verarbeiteten Produkten ist die Nachvollziehbarkeit, wissen wir alle, sehr, sehr schwierig.
Ja. Leopold, ihr habt euch auch die generelle Stimmung in der Schweinebranche angeschaut, in euren Befragungen. Wie kannst du das einordnen im Vergleich zu den anderen Produktionssektoren?
Ja, also im Großen und Ganzen würde ich sagen, leicht unterdurchschnittlich. Vielleicht nicht so, wie man es glauben würde, dass sie viel, viel schlechter ist. Die Zufriedenheit ist in etwa vergleichbar mit dem Schnitt aller Betriebe. Sie ist besser zum Beispiel als in der Rindermast, aber schlechter als in der Milchviehhaltung zum Beispiel. Und die Zukunftsperspektiven, also der Optimismus, da ist nur ganz ein kleiner Teil, der sagt, er ist sehr optimistisch. Das ist schon deutlich geringer als im Schnitt. Zum Beispiel haben 7% unter allen Betrieben gesagt, sie sind sehr optimistisch. Und bei den Schweinehaltern ist nur 1%, also fast niemand. Optimistisch sind einige, aber sehr optimistisch sind wenige. Ich glaube, das fasst das Stimmungsbild sehr gut zusammen. Was mich aber schon gefreut hat, ist, dass der Wille zum Aussteigen, wir haben ja gefragt, wie wird der Betrieb in 10 Jahren aussehen, wird der Betrieb weitergeführt oder nicht, dass das gleich ist wie bei allen Betrieben.
Okay.
Also 15% Aufgabe in 10 Jahren hast 1,5% pro Jahr. Das erschreckt uns jetzt nicht. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist aber schon, wir haben ja da auch im Rahmen der Vision auch Interviews geführt für die Artikelserie von Top Agrar mit verschiedenen Akteuren der Schweinehaltung. Und ein neuralgischer Punkt ist schon auch 2033. Also vor allem in den Zuchtsauernbetrieben wird da investiert, wird da umgebaut in die neuen Abferkelbuchten. Viele halten sich da noch bedeckt oder warten einmal ab und warten. Und der springende Punkt ist oder die Gefahr ist, dass sehr viele lang warten und die Frage ist, ob sie es dann wirklich machen, diese Umstellung oder diese Investition.
Und selbst sie warten, weil sie Angst davor haben, in dieses neue Haltungssystem hineinzugehen, oder sie warten, um besser zu wissen, was die Gesellschaft sich in den nächsten Jahren noch in Zukunft wünschen wird, sozusagen.
Ja.
Also das ist ja immer die Herausforderung.
Sie warten, glaube ich, einfach, um quasi ihren Stall noch gut auszunutzen mit geringen Kosten. Und man merkt einfach, dass da noch ein gewisses, ob wirklich weitergemacht wird. So würde ich das interpretieren. Da sind die Landwirte in einer gewissen Warteposition.
Was heißt das für uns in der Forschung und Beratung? Da besteht
vielleicht einmal
Bedarf, sie zu begleiten, oder in dem Prozess? Oder auch
begleiten bzw. mal erkunden. Das hat nämlich auch damals mich sofort die Frage aufgestoßen. Eigentlich müsste man sie auch befragen, also was planen die Landwirte, die Zuchtsauernhalter jetzt wirklich? Die, was jetzt noch nicht investiert haben und die spätestens 2033 ein neues System haben müssen, was machen die was aus heutiger Sicht? Und dann wird man erkennen wahrscheinlich, dass viele wirklich in einer Warteposition sind und dann kann man sich überlegen, wie man da vorangeht, um die Betriebe gut zu begleiten und damit gute Entscheidungen getroffen werden.
Ja, weil gerade wenn die Zuchtzaunbetriebe uns verloren gehen, dann werden wir extrem importabhängig von Jungtieren. Und wir haben es auch nicht in der Hand, wie diese Jungtiere dann zur Welt kommen und wie es den Zuchtzaun dann vor Ort geht. Also,
genau, und vor allem werden wir das Problem auch in den Niederlanden und auch in Deutschland, dass da auch schon wenige Ferkel sind. Also das ist sowieso ein Engpass. Und viele Weichen, gerade wenn es um Langschwänze und so weiter geht, die werden in der Ferkelzeit gemacht.
Ja.
Wenn es da funktioniert, in der Masse hat man oft weniger Probleme. Wenn es in der Aufzucht nicht funktioniert, dann transportiert man das Problem weiter.
Okay, also haben wir etwas vor uns und ist auch etwas zu lösen noch?
Auf alle Fälle. Auf alle Fälle, damit wir nicht völlig überrascht sind, nicht, dass dann 2032 wir aufwachen und sagen, Gottes Willen, da steigen ja XY% aus. Und dann ist aber zu spät wahrscheinlich, weil man kann das ja dann nicht mehr
machen. Es gibt ja zum Vollspaltenbereich auch Alternativen, da wird ja auch geforscht dazu in unserem Haus, du arbeitest ja auch mit. Also wir sind ja hier auch dran, Alternativen zu erarbeiten, natürlich mit allen Dingen, die man mitbedenken muss, was richtig Richtung Arbeitszeit geht, Richtung Kosten, Richtung
Klimaeffekte
und.
Genau, das wissen wir also bei dem IBES-Projekt jetzt auch und bei da hat es ja das Pro-Sau-Projekt gegeben für die Abferkelbuchten. Das wissen wir, aber wir wissen nicht, wie viel das jetzt wirklich investieren wird und wie viele nicht. Das wissen wir eigentlich nicht. Das wäre eine eigene Baustelle für die Forschung, das aufzuzeigen.
Schauen wir ein bisschen weiter zur Rindermast. Also ein zweiter Bereich. Die Preise aktuell nicht schlecht. Ebenfalls, es wird hier wenig investiert in neue Stallungen. Also wir sehen, es ist auch hier Stillstand in der Betriebsentwicklung. Du hast dir das ja genauer angeschaut, Rindermastbereich. Wie würdest du es zusammenfassen?
Ja. Beim Rindermastbereich habe ich ein bisschen Sorge. Ich meine, auf der einen Seite haben wir jetzt wirklich gute Preise, sehr gute Preise. Aber wenn man die Landwirte befragt, dann merken wir, dass viele eigentlich aufhören wollen unter der Rindermast. Also wir haben 13 Betriebszweige ausgewertet bei der Landwirtebefragung. Und der Rindermesser ist die Gruppe, wo der höchste Anteil ist von denen, die aufhören wollen. Das sind fast ein Viertel genau.
Wenn du an Rindermast denkst und jetzt da sprichst, sind es diese typischen Stiermastbetriebe in deinem Kopf. Also nicht der Ochsenmester im Grünland oder.
Also wir haben die Rindermester nach dem Kriterium klassische Jungstiermast, schnelle Mast mit und so weiter. Wir sehen auch, dass die Schlachtungen stark zurückgegangen sind, um 2,5% pro Jahr in den letzten Jahren bei den Jungstieren. Und es stimmt, man muss es differenziert anschauen, weil bei den Ochsen haben wir eine Zunahme der Schlachtungen. Mhm. Also das Feld mit den Qualitätsprogrammen, das wächst eher. Mhm. Und das ist auch eine Chance innerhalb, vor allem im Grünlandgebiet, weil dort ja die Alternativen gering sind. Es gibt auch Betriebe, die haben von der Milchkuhhaltung direkt in die Ochsenmast umgestellt. Gibt es gute Programme, gibt es relativ gute Deckungsbeiträge in dem Bereich. Also das ist eine gute Alternative für das Grünland, fernab der Milchviehhaltung.
Aber jetzt sind wir im Ackerbaugebiet, klassische Stiermast auf Maissilagebasis. Und da, sagst du, ist aktuell Stillstand und bei dir auch ein bisschen Sorge.
Ja, bei mir ist Sorge, weil viele eben aufhören wollen, die Zufriedenheit geringer ist, also ganz deutlich unter dem Schnitt, was Zufriedenheit und Zukunftsoptimismus anbelangt. Viele Betriebe wollen aufhören. Wir sehen auch, da habe ich jetzt keine Zahlen, aber von der Beobachtung heraus, dass da wenig investiert wurde in die Stiermast. Mhm. Man sieht da kaum neue Ställe, neue Entwicklungen im Vergleich zur Milchviehhaltung, wie wir schon besprochen haben. Das sind alles so Indikatoren, wo man ein bisschen Sorge haben muss, wie es wirklich, ob es eine gute Entwicklung geben kann.
Also braucht es Impulse. Wo gehen diese Betriebe hin, wenn sie es lassen? Wir sind ja in der Ackerbauregion. Wären das dann reine Ackerbaubetriebe oder gehen die
in der Regel ist es so, also wenn die mit der Stiermast aufhören, dann beginnen sie nicht mit einer anderen Tierhaltung. Mhm. Es gibt ganz wenige, aber das ist eher schon die Zeit wieder vorbei, dass die auch in die Schweinehaltung umgestiegen sind, die Schweinemast. Aber momentan funktioniert das auch nicht, das wären dann Ackerbaubetriebe. Oder sie verpachten die Fläche. Oder im Nebenerwerb mit eben nur dem Ackerland.
Also ein Umstieg in den Bereich Bio ist hier auch relativ wenig ein Thema kaum, oder in dieser
kaum.
Region, oder?
Ja, kaum.
Also in den Ackerbau Bio dann einzusteigen.
Ja. Wobei das sind eher Regionen so am Westbahngebiet, wo es doch noch viele Niederschläge gibt, wo der Biolandbau schwieriger ist, aufgrund mehr Niederschläge und die Konkurrenzfähigkeit gegenüber dem konventionellen Landbau schwieriger ist, als zum Beispiel in Trockengebieten im Weinviertel, wo ich von Haus aus ein geringeres Ertragsniveau habe.
In eurem Beitrag, den wir auch zum Podcast dazustellen, wo ihr über die Rindermast schreibt, steht Mast im Umbruch. Ja. Was verstehst du unter Umbruch?
Im Sinne von Ausdifferenzierung. Auf der einen Seite glaube ich nach wie vor, dass die Rindermast in der Jungstiermast ja weitergeht, mit Herausforderungen natürlich. Und dass hier die Betriebe, die gute Tageszunahmen haben, ein gutes Produktionssystem, kostengünstig produzieren, hier nach wie vor Chancen haben, weil der Rindfleischmarkt momentan gut ist und auch beim OECD Agricultural Outlook trotzdem auch das Niveau des Rindfleischpreises sich gut weiterentwickelt.
Musst du vielleicht erklären, OECD macht jährlich Ausblicke, wie sich die Märkte entwickeln im Fleischbereich, im Milchbereich und so weiter. Zehnjährige Vorausschau. Und du sprichst eben jetzt hier den Fleischbereich an, Rindfleischbereich, und der hat durchaus eine weltweit gesehen.
Genau, das sind Weltmarktpreise. Aufgrund der weltweiten Produktion und der Nachfrage werden da Preise errechnet, ermittelt. Und dass es nominal durchaus leicht nach oben geht, real stagnierend natürlich. Aber das ist bei sämtlichen Produkten der Fall. Also von dem her, und Österreich konnte und ich glaube auch in Zukunft kann sich auch immer wieder vom Weltmarktpreisniveau abheben durch besondere Qualitätsstandard. Also für solche Betriebe, die gut in der Produktionstechnik sind, wird es weiterhin Perspektiven geben. Wir werden Betriebe verlieren, stärker als in anderen Bereichen, deshalb auch im Umbruch. Und auf der anderen Seite etabliert sich immer mehr ein anderes Feld der Mast im Grünland mit Qualitätsprodukten, Ochsenmast mit besonderen Zusatznutzen, die durchaus auf interessierte Käuferschichten kommen.
Wenn ich jetzt in der Ackerbauregion mich befinde und ich spreche jetzt ein bisschen Investitionen in Stallungen an und ich möchte in der Stiermast bleiben, denkst du dann an Aufgeben des Vollspaltenbodens, Ausläufe nach Möglichkeit mitzudenken? Also ich denke jetzt an den Konsumenten, an die Erwartungen in 10, 20 Jahren an meine Produktionsform. Mhm. Was ist da deine Einschätzung?
Ja, also ich glaube, es ist unbedingt notwendig, da proaktiv zu sein, weil wir könnten das gleiche Problem haben wie in der Schweinehaltung. Auch in der Rinderhaltung, in der Rindermast mit Vollspaltensystemen zu arbeiten, dass wir uns auch hier in der Forschung, auch in der Beratung überlegen, wie könnte ein zukunftsfähiges System aussehen für die Jungstiermast, um nicht dann wieder
in der Defensive agieren zu müssen,
wenn der Druck von außen zu groß wird. Mhm. Und der Druck könnte kommen, ich weiß es nicht, aber er könnte genauso kommen, wie wir jetzt in der Schweinehaltung haben. Insofern, glaube ich, ist wahrscheinlich auch eine Erklärung, warum wenig gebaut wird in dem Bereich, neben all den wirtschaftlichen Aspekten, weil wir haben natürlich sehr hohe Kosten. Ein Mastplatz kostet derzeit 5.000 bis 8.000 Euro. Ja. Ist gewaltig gestiegen. Und beim Stier habe ich nicht so in der Schweinehaltung alle paar Monate ein verkaufsfähiges Tier, da brauche ich 1,5 Jahre. Nicht? Das sind andere Umschlagszeiten. Aber wichtig vorher schon überlegen, wie könnte so ein zukunftsfähiges System aussehen, das auch der Gesellschaft gut verkauft und vermittelt werden kann. Das ist, glaube ich, in dem Bereich ganz ein wichtiger Punkt.
Ich glaube, wir brauchen für die intensive Stiermast Lösungswege. Also wirklich
Perspektiven Lösungswege,
innovative Stallsysteme, ja. Die wir herzeigen können, die Zukunftsbestand haben, oder?
Mhm. Ja. Andererseits haben wir schon auch Stärken, gerade in der österreichischen Rindermast. Wir haben, wenn man das zum Beispiel vergleicht mit dem Süden Europas, viel Niederschlag, gute Futterbasis, gute Maiserträge. Ja. Wir haben 2 Nutzungsrassen, Fleckvieh, man kann da vieles draufgeben und das wären super Tiere. Wir haben ein gutes Know-how, also von dem her wäre es schade, da nicht rechtzeitig zu handeln und auch einen relativ guten Rindfleischmarkt, dass wir da nicht zu viele Betriebe verlieren. Und so leicht kann man das dann nicht durch die bestehenden wieder kompensieren.
Ihr habt ja in die Zukunft viel geschaut, ein bisschen haben wir ja schon darüber geredet. Du hast Landwirtinnen befragt, welche Strategien bewerten Sie als besonders zukunftsfähig? Kann man da was mitnehmen, was ableiten daraus? Mhm.
Also generell jetzt direkt von der Befragung, da haben wir natürlich so Lösungsansätze befragt. Da sind wir draufgekommen, dass also die Landwirte sehr stark in die Weiterbildung und Ausbildung gehen wollen, dass sie sich zunehmend vernetzen wollen, dass sie in Qualitätsprogrammen teilnehmen wollen. Also Landwirte sind bereit, auch gewisse bürokratische Hürden auf sich zu nehmen, wenn sie auch einen höheren Produktpreis erhalten. Also das muss natürlich damit einhergehen. Sonst sind die Strategien sehr unterschiedlich. Die einen setzen auf Spezialisierung, die anderen auch auf Diversifizierung wieder, dass sie auch teilweise Fleisch auch selber verkaufen. Gibt's unterschiedliche Zugänge. Und allen ist wichtig, einfach mit geringen, also das ist eher die Expertensicht von mit geringen Kosten zu operieren. Gering die Kosten zu halten, was Investitionen betrifft, was die Mechanisierung betrifft, weil einfach vom Erlös der Einflussfaktor nicht so groß ist als bei der Kostenseite. Da kann der Landwirt wirklich schrauben.
Ist nicht auch die Technisierung gerade in dem Bereich möglicherweise hilfeleistend in Zukunft? Es sind ja, sage ich mal, sehr spezialisierte Formen, Tierhaltungssysteme, wo man relativ leicht mit Gerätschaften sich behelfen kann, oder?
Auf alle Fälle, ja. Ich meine, vor allem die Schweinehaltung ist natürlich, noch weiter, die Geflügelhaltung vielleicht noch weiter. Also je kleiner das Tier, wahrscheinlich desto leichter ist es. In der Rindermast hat man da bestimmt wahrscheinlich schon ein bisschen Grenzen. Bei der Sensortechnik wird auch viel ausprobiert. Aber wenn ich jetzt wieder zurückgehe auf die Schweinehaltung, es geht ja darum, da die Arbeitszeit zu kürzen oder zu verringern. Die Arbeitszeit in der Schweinehaltung ist gar nicht so das große Thema, weil wir haben mittlerweile 0,4, 0,5 Arbeitskraftstunden pro Mastschwein in der ganzen Mastperiode. Das ist sehr wenig. Da ist schon viel passiert. Die Richtung geht ja eher wieder darauf, dass man vielleicht mehr Tierwohl, und mehr Tierwohl braucht auch mehr Arbeitszeit. Die Frage ist, die wichtigere Frage jetzt in der Schweinehaltung, und ich denke auch, dass in der Rinderhaltung gilt, hier auch durch diese Leistungen, durch die Vorleistung der Landwirtschaft auch hier wieder mehr Akzeptanz, mehr Wertschätzung zu erhalten und die Produkte einfach mit einem guten Preis auch verkaufen zu können.
Mhm. Siehst du da am internationalen Markt dann auch Absatzmöglichkeiten? Ich kann nicht sagen, okay, Österreich ist 100%, wir sind Eigenversorger, die österreichischen Konsumenten kaufen nur mehr hochpreisige Produkte, wird so nicht sein, weil es einfach einen großen Teil der Bevölkerung gibt, die nicht mitgehen. Mhm. Und da müssen wir dann im Ausland realisieren. Siehst du da Potenzial?
Naja, im Ausland, also der Weltmarkt ist eher nicht, also es ist eher der Binnenmarkt oder der österreichische Markt, wo wir unsere Produkte differenzieren können und höheren Preisen und höhere Wertschöpfung erzielen können. Aber in der Schweinehaltung wissen wir haben bestimmte Teile, die wir ins Ausland, vor allem nach Asien exportieren, die wir selber nicht essen und eher die Edelteile selber vermarkten. Also ich glaube, der zusätzliche Mehrwert, der kann nur im Binnenmarkt oder im österreichischen Markt abgesetzt werden. Da braucht es eine gute Kommunikation. Im Weltmarkt geht es eher um Stückkosten und um den Preis.
schauen wir weiter in die Zukunft, schauen wir auf die Konsumentin in Zukunft. Welche Veränderungen erwartest du im Bereich Tierwohl, Klimaschutzanforderungen an die Landwirtschaft? Was wird sich aus deiner Sicht hier verändern? Und wie stelle ich mich darauf ein?
Also das Thema Tierwohl bei allen Befragen, bei Europarameter und so weiter, ist immer ganz oben.
Also auf der Konsumentenseite.
Auf der Konsumentenseite, den Leuten ist das sehr wichtig. Jeder verbindet natürlich auch etwas anderes damit. Das heißt, das ist ein Thema, was wichtig ist, was wir von der Landwirtschaftsseite her bearbeiten müssen. In der Schweinehaltung passiert ja auch sehr viel. In der Vision haben wir auch angeführt, wir wollen auch das in einem 5-Stufen-Modell auch ausloben, die Produkte von 1 normal und Anführungszeichen konventionell bis hin 5 zu Bio. Die Stufen sind genau definiert und dass den Konsumentinnen und Konsumenten die Wahlfreiheit gegeben wird, ein Tierwohlprodukt zu kaufen und zu einem höheren Preis und ein anderes Produkt. Ich glaube, da ist schon viel passiert, im Rindfleischbereich genauso. Und das wird weiter in die Richtung gehen. Und das große Ziel, auch in der Vision angeführt, ist natürlich letztendlich eine Herkunftsbezeichnung, auch in der Gastronomie, damit wirklich ein Wettbewerb auf Augenhöhe passieren kann. Weil sonst geht alles über den Preis und da verliert eine österreichische Landwirtschaft eher.
Wettbewerbsfähigkeit heißt auch internationale Wettbewerbsfähigkeit. Wir sind ja in einem Weltmarkt. Mercosur, im Schweinebereich sowieso auch schon. Wie siehst du da die Situation, die österreichische Wettbewerbsfähigkeit? Mhm. Wir haben ja auch Stärken, du hast es gesagt, wir haben gute Wachstumsbedingungen, wir haben sehr gut ausgebildete Bäuerinnen und Bauern, wir haben ein super Bildungs- und Beratungssystem in Österreich, wir betreiben auch eigene Forschung, wir haben ja auch Stärken, oder?
Auf alle Fälle. Genau, die hast du gut angeführt. Unsere Schwächen sind in der Regel die höheren Produktionskosten, einfach durch die kleinere Betriebsstruktur. Das schlägt sich in der Schweinehaltung weniger nieder, weil da die Arbeitskosten nicht den großen Ausschlag geben, sondern eher die Futterkosten und die sind eher variabler Natur. Also bei den kleinen Betrieben nicht unbedingt mehr als bei den größeren. Aber Baukosten und so weiter haben wir auch Nachteile. Insofern haben wir höhere Produktionskosten in der Rinderhaltung noch mehr. Es gibt auch so Benchmark-Vergleiche mit anderen Ländern, so Netzwerke. Und da sehen wir natürlich, dass wir am oberen Ende sind, aber da sind wir in allen Sparten. Das heißt, wir müssen trotzdem immer auf das schauen und die Produktionskosten niedrig halten. Also in allen Bereichen schrauben, überall ein Stückchen besser werden. Auf der anderen Seite aber auch in Richtung Qualität. Also wir haben diese Strategie, die in beide Richtungen geht. Kosten, was möglich ist in kleineren Einheiten auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch, müssen wir teilweise die Kostennachteile über Mehrwert, über die Qualität auch wieder hereinholen und kompensieren. Es wird auch in Zukunft dieser Gleichklang so sein.
Aber durchaus auch, man kann mit Mut in die Schweinehaltung gehen, man kann mit Mut auch Rindermäster in Zukunft sein, oder?
Auf alle Fälle. Also in der Schweinehaltung, man muss sich ja so vorstellen, wenn da ein Strukturwandel sehr groß ist, sehr hoch liegt, also in der Schweinehaltung, in der Rindermast. Und ich aber zum Beispiel als junger Landwirt überlege, na, das ist aber genau mein Zweig, dass sich dadurch eher die Chancen erhöhen, weil ja weniger vorhanden ist. Wir merken das jetzt schon in der Rinderhaltung, bei Qualitätsprogrammen, dass teilweise ein knappes Angebot an Kälbern vorhanden ist und dadurch die Preise steigen. Mhm. Der erste Punkt ist einmal genau zu überlegen, also will ich für die nächsten 20 Jahre Schweine halten oder Rinder messen und dann all die betriebswirtschaftlichen Vorgaben erfüllen, die einfach zu einem Erfolg hinführen. Aber ich sehe auf alle Fälle Chancen. Es ist eine große Herausforderung der Gesellschaft. Wir werden wahrscheinlich nie an den Punkt kommen, wo die Gesellschaft sagt, so, und das ist jetzt die Schweinehaltung, da passt alles. Das wird es nie sein, weil jeder Mensch anders ist. Jeder versteht unter Tierwohl etwas anderes. Insofern, und es braucht ja nicht viele Leute, die das kritisieren und dadurch auch eine
Stimmung erzeugen.
Eine schwierige Stimmung erzeugen. Insofern wird das immer Thema bleiben. Das heißt, ich muss mich mit dem auseinandersetzen. Und deshalb sollten wir das erreichen, dass wir da ein bisschen einen Schritt vor der Gesellschaft sind und nicht immer hinterher hinken, weil in der Verteidigung ist immer schwierig. Da ist man immer in der Defensivhaltung. Sondern das Aufzeigen, was vieles schon passiert, dass es Tierwohlprogramme gibt. Wir machen das Projekt mit IBES, wir machen das Projekt mit IBES Plus, dass mit Stroh gearbeitet wird, dass man die Leute auch herholt Und gleichzeitig aber auch, genau, das muss ganz einfach gelingen, so ein Backerlfleisch mit Tierwohl 100, also TW 100, TW 60, was kostet das mehr? Bin ich das bereit? Mhm. Weil Tierwohl, Tierschutz ist eine, meiner Meinung nach, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, nicht eine Aufgabe alleine der Landwirtschaft. Mhm. Das schafft sie nicht.
Das heißt, wir werden uns in unserer Arbeit, wir in der Forschung, du in Bildung und Forschung, bemühen, das zu transportieren. Mhm. Es geht auch darum, über sein Produkt sprechen zu können, beispielsweise. Mhm. Da haben wir zum Teil auch Aufholbedarf gehabt in den letzten Jahren. Mhm. Wir sind hier schon sehr weitergekommen, von meinem Gefühl her. Auch nicht die falschen Bilder zu vermitteln nach außen hin, aber vorne mit dabei zu sein. Also bei den 50% Besseren dabei zu sein, oder?
Mhm. Genau, weil du das angesprochen hast bezüglich Produkte. Also wir haben das auch in die Ausbildung integriert, Produktveredelung, dass wir also so eine so Grundlagen, nicht den gesamten Grundlagen für den Fleischsommelier machen und den Käsesommelier, dass auch unsere Studierenden, die dann ja Lehrkräfte und Beratungskräfte werden, also Multiplikatoren, dass sie mit dem Produkt, also dass quasi nicht der Stier oder das Schwein, wenn sie außer Hof ist, das ist vorbei, geht mich nichts an, sondern dass man da stärkere, auch in der Landwirtschaft, eine stärkere Verbindung zum Produkt erzeugt und damit auch die Basis schafft für eine Kommunikation nach außen, weil die Leute interessiert, einerseits schon auch das Tier, aber interessiert natürlich auch sehr das Produkt selber. Mhm. Dass es zu einer guten Qualität auch dann letztendlich gegessen werden kann.
Gut, Leopold, wir sind am Ende unseres Podcasts. Wenn du jetzt Jugendlichen etwas mitgeben möchtest im Zusammenhang mit Fleischproduktion, dann ist es der Bereich Qualität, habe ich herausgehört. Mhm. Es ist der Bereich, sich gut zu informieren, also bei den Kosten zu minimieren.
Ja.
Etwas und, zu machen, wo man Freude hat.
Auf alle Fälle. Und auch sich von einer bestimmten Stimme auch nicht leiten zu lassen. Ich zitiere noch einmal den OECD FAO Agricultural Outlook, der uns klar besagt, dass die Nachfrage nach Fleisch weltweit steigt in den nächsten 10 Jahren. Gar nicht so wenig steigt. Und dass die Preise stabil oder leicht nominal sogar leicht steigend sind. Also nicht so das Gefühl, die Tierhaltung hat keine Zukunft. Mhm. Weltweit ist das überhaupt nicht der Fall. Und ich glaube, auch in Österreich ist das nicht der Fall, weil es einfach nach wie vor eine wichtige oder immer eine wichtige Proteinquelle sein wird, dass Tiere die Landschaft pflegen in Österreich. Ohne die Tiere ist das schwierig, vor allem ohne die Rinder. Und dass es dadurch her vom Rahmen her auch die Möglichkeit gibt, auch Tierhaltung weiterhin gut in der Zukunft durchzuführen.
Ich danke dir für das Gespräch, dass du uns mitgenommen hast. Schweinehaltung, Rindermast. Und bei Ihnen zu Hause bedanke ich mich fürs Zuhören und dabei sein. Wir würden uns freuen, wenn Sie wieder einmal hineinhören bei Agrarscience Wissen Kompakt, dem Podcast der Habel-Erfahrung bei Gumpenstein. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Raumwerk Gumpenstein.